Wenn du kommst, Herr, fehlt mir nichts mehr. Amen. Lasst uns weiter Lobpreis machen. Ich begrüße uns ganz herzlich heute Morgen. Ich begrüße euch alle an diesem wunderschönen Morgen, die ihr hier seid. Ich begrüße euch ganz herzlich in Leichlingen. Und ich begrüße jeden Einzelnen an dem Ort, wo er vielleicht online teilnimmt an diesem Gottesdienst. Wir befinden uns mitten in der zweiten Hälfte unserer 40-Tage-Aktion Genug, das Ende der Rastlosigkeit. Ich habe für mich persönlich schon wieder ganz viele wertvolle Impulse aus diesen ersten Wochen mitnehmen können. Ich merke aber, dass es schwierig ist, die Spannung zu halten. Ich frage jetzt mal nicht ab, wem es auch so geht, ne? Aber vielleicht sitzt du heute Morgen hier und denkst, ich habe genug von der Genug-Serie. Und heute Morgen würde ich es persönlich nehmen, klar. Aber ich kann das in Teilen verstehen. Mir geht es auch manchmal so. Und mir persönlich hilft das dann, wenn ich so ein bisschen rauszoome, ein bisschen abstrahiere und mir einfach nochmal ins Gedächtnis rufe, warum machen wir das gerade hier? Warum haben wir als Gemeinde, warum hat unsere Leitung entschieden, dass wir 40 Tage einkehren, dass wir diese Aktion machen und zur Ruhe kommen? Und dann schließe ich meine Augen, in dem Fall mal ohne auf meine Atmung in besonderer Weise zu achten, und bete und erinnere mich, es geht um dich, Jesus. Es geht darum, mich in dir, Jesus, tiefer zu verwurzeln. Es geht darum, mein Fundament, mein geistliches Fundament in dir zu erneuern, auszubauen, festzumachen, damit die Stürme des Lebens kommen können, denn die kommen sicher. Es geht darum, mich neu in dich, Gott, zu verlieben. Denn du bist liebenswürdig und du bist liebenswert und du hast mich zuerst geliebt. Über der heutigen Predigt steht der Begriff Entschleunigung. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich diese oft phrasenartigen Schlagworte so im Alltag höre, Work-Life-Balance, Downshifting, nie gehört, Slow-Movement, Achtsamkeit, bewusste Lebensführung, Entschleunigung und. Dann kann ich da in der Regel erstmal überhaupt gar nichts mit anfangen. Und zwar so lange, bis ich mich tatsächlich hinsetze, in diesem Fall gezwungenermaßen, und mir einfach anschaue, wie ist das denn inhaltlich gefüllt? Was soll denn damit eigentlich gemeint sein? Ich muss es entkoppeln von der Person, die vor mir stand, die mir das vielleicht gesagt hat. Und dann hilft es mir, wenn ich das für mich selber runterbreche, und das möchte ich euch heute am Morgen einfach einmal so mitgeben. Ich habe versucht, diesen Begriff Entschleunigung mal für mich zu definieren. Vielleicht kannst du da mitgehen. Entschleunigung bedeutet für mich, mich von Kräften zu befreien, die mein Leben offenkundig oder unterschwellig in die falsche Richtung beschleunigen. Entschleunigung bedeutet, mich von Kräften zu befreien, die mein Leben offenkundig oder unterschwellig in die falsche Richtung beschleunigen. Und in dieser kleinen Definition stecken mindestens drei bedenkenswerte Aspekte drin. Erstens, die Benutzung des Begriffs Kraft bedeutet, dass wir hinter Einflüssen in unserem Leben eine Ursache wissen. Es gibt Akteure und die haben Motive. Ist dir bewusst, dass hinter Dingen, die Einfluss in deinem Leben nehmen, Akteure mit ihren eigenen Motiven stehen? Zweitens, die Definition fordert mich heraus, aktiv darüber nachzudenken, was eigentlich die richtige Richtung im Leben ist. Denn nur dann kann ich auch rausbekommen, was die falsche Richtung sein könnte. Weißt du, wo du im Leben hin möchtest? Was dein Ziel im Leben ist. Und als Christ ist das eigentlich kongruent, das heißt deckungsgleich mit dem, was Gott für dich und dein Leben möchte. Und drittens, ich bin herausgefordert, mich aktiv auf die Suche nach Einflüssen, nach Kräften in meinem Leben zu machen, die mich in eine falsche Richtung antreiben und mir stattdessen eine Kraftquelle suchen, die mich in die richtige Richtung bringt. Dann und nur dann ist Beschleunigung nämlich auch überhaupt gar kein Problem. Beschleunigung ist oft so ein negativ belegter Begriff geworden, aber wenn die Kraftquelle stimmt und die Richtung stimmt, ist Beschleunigung super. Und deswegen heißt für mich Entschleunigung, mal neben dieser Definition von gerade, ein Leben an Gottes Hand führen. Denn darin ist alles zusammengefasst, was diese drei Aspekte und diese Definition ausmachen. Und ich möchte euch heute Morgen ganz konkret in die Bibel und dort in eine Geschichte einer Person mit reinnehmen, die für mich hinsichtlich dieser Lebensführung an der Hand Gottes, in der Ruhe Gottes, in der Souveränität Gottes, im Rhythmus Gottes ein unglaubliches Vorbild ist. Ich meine den Hirtenjungen David. Dieser ist ein Mann nach dem Herzen Gottes gewesen. Gott selber sagt das von ihm. Und ich sage bewusst, ich meine den Hirtenjungen David. Denn der spätere König David ist in Teilen auch eine streitbare Person. Auch mit tiefen Schatten und dunklen Tälern. Und trotzdem bleibt er sein Leben lang an der Hand Gottes. Wir wissen nicht genau, wie alt David war, als der Prophet Samuel zu Davids Vater, dem Isai, kam und nach dem Jüngsten am Ende gefragt hat und den David zum König gesalbt hat. Vielleicht war es mit 12 oder 13, vielleicht war es mit 14, wie auch immer. David war bei den Herden, er war ein Hirtenjunge und diese Verantwortung gab man ihm schon. Wir wissen allerdings, dass es danach etwa 7 bis 8 Jahre gedauert hat, bis er tatsächlich König wurde. Und das war eine sehr herausfordernde und ereignisreiche Zeit für David. Eine Zeit, in der sein Charakter auf die Probe gestellt wurde und wie ich finde, wie wir heute in der Rückschau und der Betrachtung dieser biblischen Überlieferung erkennen können, warum Gott ihn ein Mann nach seinem Herzen genannt hat. Mein erster Punkt heute heißt, Gott begegnen, trainieren in einer geistlichen Atmosphäre. David war anfangs der Liebling und später das Hassobjekt des amtierenden Königs Saul. Saul hatte David selbst an seinen Hof geholt. Er war ziemlich begeistert von ihm. Er half ihm, therapeutisch könnte man sagen. Und das Dumme war, David war so ein Shootingstar, dass Saul dermaßen neidisch wurde, dass er ihn umbringen wollte. Und der böse Geist, der Saul befallen hatte, tat sein Übriges. Und obwohl David als Hirtenjunge Stunden um Stunden draußen bei den Herden auf dem Feld gesessen hatte, dabei Loblieder, Anbetungslieder, Psalmen gedichtet hat, um Gott seine Liebe zum Ausdruck zu bringen, gibt es im Rahmen seiner Flucht vor Saul eine total spannende Begebenheit. Und die lesen wir mal zusammen. 1. Samuel 19, Abvers 18. David war geflohen und hatte sich in Sicherheit gebracht. Er kam zu Samuel nach Rama und erzählte ihm, was Saul ihm alles angetan hatte. Dann ging er mit Samuel in die Wohnsiedlung der Propheten und blieb dort. Als Saul erfuhr, dass David in der Prophetensiedlung in Rama war, schickte er bewaffnete Männer, die ihn festnehmen sollten. Sie kamen gerade dazu, wie die ganze Gemeinschaft der Propheten in ekstatischer Begeisterung tanzte und sang. Samuel als ihr Vorsteher stand dabei. Da kam der Geist Gottes auch über die Männer Sauls und sie gerieten in denselben Zustand wie die Propheten. Als es Saul berichtet wurde, schickte er andere Boten, aber auch die wurden von der Begeisterung der Propheten angesteckt. Da schickte Saul ein drittes Mal Boten, doch denen erging es ebenso. Nun machte sich Saul selbst auf den Weg nach Rama. Als er dorthin ging, versetzte der Geist Gottes auch ihn in ekstatische Begeisterung und in diesem Zustand legte er den Weg bis zur Siedlung in Rama zurück. Soweit mal bis hier. Anschließend wird es für Saul noch ein bisschen peinlich, muss man leider sagen. Das dürft ihr gerne selber nachlesen, das brauche ich hier heute nicht. Aber die Bibel ist spannend, definitiv. Wir dürfen davon ausgehen, dass David nicht nur 2-3 Stündchen in Rama bei Samuel war, sondern ich glaube, dass der da Tage, vielleicht sogar Wochen verbracht hat. Und das hat ihn geprägt. In dieser Zeit hat David in dieser Prophetenschule beim Samuel, und Samuel war nicht irgendwer, Samuel ist der absolute Rocker, Samuel später auf dem Berg der Verklärung mit Elia zusammen und erklärt Jesus, was in Jerusalem passiert. Also Samuel war vom Geist Gottes erfüllt. Und in dieser Atmosphäre lernt David, wie man in die Gegenwart Gottes kommt. Er trainiert in dieser Atmosphäre in Rama, in der Prophetenschule. Und es rüstet ihn zu für herausfordernde Zeiten. Es zeigt ihm, wie man auch in Stürmen in die Nähe Gottes kommt und wie man Zuflucht und Rat findet bei Gott. Es ist immer schlecht, wenn du im Wettkampf das Trainieren anfangen willst. Das funktioniert nicht richtig. Ja? Trainieren muss man in den Zeiten der Ruhe und der Vorbereitung. Dann kann der Wettkampf, dann kann die Herausforderung kommen. Ich sollte meine geistliche Beziehung zu Jesus, meinen geistlichen Muskel trainieren in der Ruhe, in der Vorbereitung. Nämlich dann, wenn der Sturm noch nicht tobt. Entschleunigung oder ein Leben an der Hand Gottes führen bedeutet, dass ich ins geistliche Fitnessstudio gehen muss. Und David hat das gemacht. Er hat trainiert und die Nähe Gottes und das Wirken des Heiligen Geistes erfahren. Er wusste, wie sich Gottes Stimme anhört. Und er konnte sie unterscheiden von diesen vielen anderen Stimmen. Und es geht übrigens nicht darum, dass wir uns jetzt abstrampeln müssen, um in Gottes Nähe zu kommen. Es geht nicht darum, dass Gott da steht und sagt, du bist noch nicht so weit. Dass Gott sich bitten lassen würde. Das ist gar nicht der Punkt. Wenn du die letzten Wochen aufmerksam unsere 40-Tage-Aktion miterlebt und durchlebt hast und wenn du neugierig diese Zeiten mit Gott gesucht hast, dann wirst du gemerkt haben, dass oftmals wir es sind, die dieser lebensverändernden Begegnung mit Gott im Weg stehen. Ich bin es, der vor Gott nicht zur Ruhe kommt. Ich bin es, dessen Gedanken des Alltags weiterkreisen und weiterkreisen und ich mich im Gebet dabei wiederfinde, über alles Mögliche nachgedacht zu haben, nur nicht bei Gott zu sein. Ich bin es, der Ruhe, Entspannung und Auftanken, Kraft tanken und vieles mehr oft nicht bei Gott sucht, sondern bei den vielen anderen Ablenkungen, über die wir in den letzten Wochen schon viel gehört haben. Gott steht mit weit ausgestreckten Armen da und wartet auf mich. Und ich bin derjenige, der das geistliche Training braucht, um zielsicher seinen Weg in seine Arme zu finden. Um zu erkennen, ob hier Gottes Geist in meine Situation hineinspricht oder andere Stimmen, man könnte sagen, andere Kräfte am Werk sind. David erlebte allerspätestens in Rama bei seinem Mentor Samuel die Atmosphäre der Gegenwart Gottes und lernte, wie er in Gott Zuflucht, Trost und Rat fandet. Und ich möchte dich heute Morgen fragen, weißt du, wie sich die Gegenwart Gottes anfühlt? Erkennst du Gottes Gegenwart? Kannst du unterscheiden, wer zu dir spricht? Ist es Gottes Geist, der in deine Situation hineinspricht, wenn du betest, wenn du ruhig wirst? Oder sind es andere Stimmen? Kommst du zielsicher in Gottes Gegenwart, wenn du in Bedrängnis kommst? Denn die kommt ziemlich sicher. Gott begegnen, trainieren in einer geistlichen Atmosphäre. Mein zweiter Punkt. Ihr werdet sehen, ich habe relativ viele Fragen für euch heute dabei, aber gar nicht so viele Antworten. Ne? Der zweite Punkt, Gott suchen, auch in größter Not. Die folgenden Jahre waren für David unglaublich herausfordernd. Er streifte mit seiner Familie, er hatte mittlerweile 2 Frauen und entsprechend auch schon Kinder, na, Kinder noch nicht. Er streifte mit seiner Familie und einem Tross von sich angeschlossenen Männern und deren Familien ziemlich heimatlos durch die Gegend. David führte im Grunde ein Söldnerheer und war im Dienste von allen möglichen Stadtkönigen, die darauf zurückgegriffen haben. Das ist in Teilen sogar teilweise hat er sogar für die Feinde des Volkes Israel gekämpft. Ziemlich unrühmliche und auch irgendwie eine recht unwürdige Zeit. Als Kriegsheld machte sich nach und nach einen Namen, aber vor dem amtierenden König Saul schwebte er in Lebensgefahr, denn der will ihn töten. Und eigentlich sollte David doch selber König werden. auf dem Weg zu einem Staatsmann. Und er vagabondiert im Grunde in der Wüste rum und führt Söldner an. Umgeben ist er von Menschen, die vor allem unzufrieden sind. Und zwar mit allem. Mit König Saul und damit quasi der Regierung und der etablierten Politik. Mit der wirtschaftlichen Lage, mit dem Verfall von Recht und Ordnung und überhaupt dem Untergang des Abendlandes. Diese Leute sind total unzufrieden und sie schließen sich dem neuen Shootingstar David an und finden in ihm und seiner, man könnte fast sagen, Rebellion gegen das Establishment, ein neues Zuhause und eine neue Familie. Ja, ich weiß nicht, woran du gerade denkst, aber ich bin immer noch 3000 Jahre zurück bei David. Ne? Geschichte mag sich wiederholen. Zweimal hat David die Gelegenheit, seinen Verfolger Saul zu töten. Und diese Leute, die dann mit ihm unterwegs sind, die raten ihm dazu, die drängen ihn dazu und sagen, Gott hat deinen Verfolger in deine Hand gegeben, bring ihn um. Und David rührt den Gesalbten des Herrn nicht an. Und wir werden gleich noch sehen, warum das so wichtig war. Irgendwann kommt der König von Hebron daher und gibt David und dieser Meute eine Stadt, die Stadt Ziklag. Jetzt können sie endlich mal eine Basis bauen quasi. Und David dient sich immer noch den anderen Königen an, quasi als flexible Streitmacht, könnte man sagen. Und eines Tages sind sie unterwegs und während sie unterwegs sind, die Männer, fallen die Amalekiter in das Südland ein, überfallen Ziklag und rauben alles. Frauen, Kinder, Habgut, alles. Und das lesen wir mal in 1. Samuel 30. Und es geschah, als David und seine Männer am dritten Tag nach Ziklag kamen, waren die Amalekiter in das Südland und in Ziklag eingefallen. Und sie hatten Ziklag geschlagen und mit Feuer verbrannt. Und sie hatten die Frauen und was sonst in der Stadt war, gefangen weggetrieben vom Kleinsten bis zum Größten. Sie hatten aber niemand getötet, sondern sie weggetrieben und waren abgezogen. David und seine Männer kamen zur Stadt. Und siehe, sie war mit Feuer verbrannt und ihre Frauen, Söhne und Töchter waren gefangen weggeführt. Da erhoben David und das Volk, das bei ihm war, ihre Stimme und weinten, bis sie nicht mehr weinen konnten. Und die beiden Frauen Davids waren gefangen weggeführt worden, Ahinoam, die Jesreeliterin, und Abigail, die Frau Nabals des Karmelitas. Und David war in großer Bedrängnis, denn das Volk sprach davon, ihn zu steinigen. Denn die Seele des ganzen Volkes war erbittert, jeder war erbittert wegen seiner Söhne und wegen seiner Töchter. Aber David stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. Und David sagte zu dem Priester Abjatar, dem Sohn des Ahimelech, bring mir doch das Ephod her. Und Abjatar brachte das Ephod zu David und David befragte den Herrn, soll ich dieser Schar nachjagen? Werde ich sie einholen? Und der Herr sprach zu ihm, jage ihr nach. Ja, du wirst sie gewiss einholen und die Gefangenen ganz gewiss befreien. Da zog David hin, er und die 600 Mann, da kommt endlich mal eine Zahl, so eine kleine Truppe, die bei ihm waren und sie kamen an den Bach Besor, wo einige zurückblieben und Halt machten und David jagte ihnen jetzt nur noch mit 400 Mann nach, denn 200 Mann, die zu erschöpft waren, um über den Bach Besor zu gehen, blieben zurück. Es tut mir ein bisschen leid, dass ich euch hier mit dieser etwas kantigeren Übersetzung der Elberfelder behelligen muss, aber mir kommt es hier auf zwei Stellen an und die kommen in der guten Nachricht, die ich sonst hier verwende, einfach, finde ich, nicht genau genug raus. Die Situation ist extrem. Das ist eine Ausnahmesituation, in die ich mich überhaupt nicht reindenken kann und eigentlich fast auch nicht mag. Ich will nicht wissen, wie ich da reagiert hätte. Die gemeinsame Trauer über den Verlust ihrer Familien schlägt bald in größten Frust, tiefe Wut und aufkeimende Aggression um. Die Männer suchen nach einem Schuldigen und sie finden ihn in ihrem Anführer David. Und sie wollen ihn umbringen. Dass diese Männer vorher schon keine guten Ratgeber waren, haben wir schon gehört. Charakterlosigkeit und ein Mangel an Verständnis für die Person und die Vision dieses Davids und dessen Berufung runden das Bild hier jetzt leider ab. Das typische Verhalten eines Mobs aus Gefolgsleuten, dessen Status quo sich plötzlich ändert und die sich umdrehen und ihre Anführerschaft platt machen wollen. David ist selbst in größter Verzweiflung und Trauer und darüber hinaus in Lebensgefahr. Und wie reagiert er? Vers 6. Aber David stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. Diese Übersetzung spricht mich besonders an, denn sie drückt das Aktive dieses Prozesses aus. Die gute Nachricht spricht davon, dass Davids Vertrauen in Gott ihm Mut gab. Ganz ehrlich, das ist ein bisschen so eine Sonntagsschulantwort. Ja? Ich will das nicht kleinreden, aber David stärkte sich in seinem Herrn, in Gott. Das ist ein Prozess, ich werfe mich mit allem, mit meiner Sorge, meinem Frust, meiner eigenen Trauer, meiner Gefahr, ja, meine Lebensangst, Todesangst, werfe ich mich auf dich, Gott. Ich kann nirgendwo anders hingehen. Das finde ich stark. Und David hört die Stimme seines Gottes. Das Training in der geistlichen Atmosphäre im Vorfeld half ihm hier, über die Umstände hinauszuschauen und das Richtige zu tun und sich auf Gott zu fokussieren. In diesem Sturm, der hier über David hinwegzieht, ist er im Auge des Sturms und kommt vor Gott zur Ruhe, wie auch immer das gegangen sein mag. Er wird sich zurückgezogen haben und wird die Nähe Gottes gesucht haben. Und dann wusste er, was zu tun war. Und das ist auch krass. Er lässt das Ephod kommen. Warum diese Übersetzung? Andere Übersetzungen sprechen davon, er ließ die Tasche mit Losen kommen. Das Ephod war viel mehr. Das Ephod war das hohe priesterliche Gewand, ein Überwurfgewand. Das bekleidete das Amt des Priesters. Darauf waren die 12 Edelsteine für die 12 Stämme Israels. Und ja, es gab da ein Täschchen mit 2 Steinen drin, die als Los benutzt wurden. Aber sorry, David tut hier mehr als zu würfeln. Was macht David hier? Er nimmt das Amt des Priesters ein. Das ist krass. Er macht sich vor dieser marodierenden, kurz vor dem Meuchelmord stehenden Truppe selbst zum Priester, zum Mittler zwischen Gott und dem Menschen. Das ist Amtsanmaßung und gefährlich. Der Priester, Abjata, steht nämlich neben ihm. Der hat das Gewand gebracht. David hat den Mut, in dieser Ausnahmesituation Verantwortung zu übernehmen. Und weil er den Herrn, seinen Gott, kennt, weil er weiß, wie seine Stimme klingt, weiß er, dass er in Gottes Sinne handelt. Und er lässt sich dieses Ephod bringen. Es ist unglaublich, welche geistliche Autorität David hier ausübt. Und mit dieser Handlung fokussiert er die komplette Schar, diese 600 frustrierten und kurz vor dem Mord stehenden Männer, auf einen, nämlich auf Gott. Und er macht 2 Dinge unmissverständlich klar. Erstens, dass er in der Autorität Gottes handelt, dass er der Gesalbte des Herrn ist. Die Männer mögen es vergessen haben. Jetzt erinnern sie sich daran. Und sie erinnern sich daran, was Saul widerfahren ist, als David ihn hätte umbringen können. Wie David mit dem Gesalbten des Herrn umgegangen ist und dass er ihn nicht angerührt hat. Das ist stark. Und das Zweite ist, er fokussiert diese Bande auf Gott und macht klar, Hilfe, Rat ist nur von einem, nämlich von dem lebendigen Gott, zu erwarten in dieser Situation. Und Gott stellt sich dazu. Hätte auch ein Blitz vom Himmel kommen können und sagen, David, sorry, du bist kein geweihter Priester von mir. Nein, Gott stellt sich dazu. Er antwortet David und gibt ihm große Zuversicht, dass er alles zum Guten wenden wird. Eine krasse, beeindruckende Stelle für mich. Gott suchen auch in größter Not. Mein dritter Punkt. An Gottes Hand handeln wie Gott. Wir lesen in 1. Samuel 30, ab Vers 18. David befreite alle Gefangenen und auch seine beiden Frauen. Niemand wurde vermisst. Seine Männer bekamen alle ihre Kinder gesund wieder. Auch alles, was die Amalekiter erbeutet hatten, wurde zurückerobert. Die Schafe, Ziegen und Rinder der Amalekiter nahm David für sich. Man trieb sie vor dem anderen Vieh her und sagte, das ist Davids Beute. Also, alle wieder gut drauf. Juhu. Happy End. In der Nähe des Besortals kamen ihnen die 200 Mann entgegen, die so erschöpft gewesen waren, dass David sie dort zurücklassen musste. David grüßte sie freundlich. Aber unter denen, die mit David gezogen waren, gab es ein paar gemeine und nichtsnutzige Männer. Die sagten zu David: Sie sind nicht mit uns in den Kampf gezogen, also geben wir ihnen auch nichts von der Beute ab, die wir den Feinden abgenommen haben. Sie sollen froh sein, dass wir ihnen ihre Frauen und Kinder wiederbringen und schleunigst mit ihnen verschwinden. Doch David sagte: Meine Brüder, wir verdanken doch alles, was wir erbeutet haben, dem Herrn. So könnt ihr nicht darüber verfügen. Der Herr war es, der uns beschützt hat. Er hat uns diese Räuber ausgeliefert, die uns überfallen hatten. Niemand wird gutheißen, was ihr da vorhabt. Vielmehr soll das gelten. Zum Kampf geht der eine, den Tross schützt der andere. Die Beute des Krieges wird ehrlich geteilt. Seit jenem Tag gilt dies als festes Recht in Israel. David führte es ein und es wird bis heute befolgt. Ich bin begeistert von David. Ich hoffe, ihr merkt es ja. Dessen Charakter und seine Prägung wird so über die Maßen deutlich im Abgleich zu dieser Truppe, die sich da um ihn geformt hat. Und bevor ich mich da lang und breit über diese Mannschaft, das sind, nehmen wir mal ruhig die Männer heute, ne? Diese 600 Mann, bleiben wir mal ruhig bei den Männern. Will ich einfach mal nur zwei Punkte einwerfen, die auch aktuell, glaube ich, in unser Leben und unsere Zeit reinsprechen. Jeder von uns, jeder einzelne von uns ist herausgefordert, genau zu prüfen, wem wir eigentlich hinterherlaufen. Egal ob beruflich, politisch oder gedanklich in irgendwelchen Blogs und Kanälen oder keine Ahnung was, sogar in der Gemeinde, geistlich, wem laufen wir hinterher? Ich gehe jede Wette ein, dass die Mehrheit von Davids Anhängern Davids Vision und Davids Herz mit Gott nicht teilte und keine Ahnung davon hatte, was eigentlich die Berufung Gottes in Davids Leben war und damit auch, was Davids Agenda war. Nun war David ein guter, ein vorbildlicher Anführer. Aber es gab und es gibt auch ganz, ganz viele schlechte Anführer. Wem laufen wir hinterher? Wem läufst du hinterher? Und hast du genau geprüft? Hast du an Gottes Maßstäben geprüft, wem du folgst? Und das Zweite ist, wenn wir denn dann Nachfolger guter Leiter sind, weil wir die Vision teilen und erkannt haben, dass es in Gottes Richtung geht und aus seiner Kraft heraus geschieht, dann steht jeder Einzelne von uns in der Verantwortung, sich selbst charakterlich zu prüfen, wie wir mit dieser Anführerschaft, dieser Leiterschaft umgehen. Sind wir auch Angehörige eines Mobs, der sich, sobald mal irgendwas nicht so läuft, wie man sich das vorstellt, umdreht und wie eine Wolfsherde, wie ein Wolfsrudel die Anführerschaft zerfleischt? Oder können wir auch innehalten, Vertrauen aussprechen und wieder an Gottes Maßstäben prüfen, in welche Richtung soll es gehen? Das nur ganz kurz zu dieser ansonsten gesichtslosen, aber in Teilen auch irgendwie charakterlosen Meute, die da mit David unterwegs war. Ich bin total begeistert von David und wie David hier das Herz Gottes offenbart und lebt. Welche Milde und Barmherzigkeit er gegenüber diesen 200 Männern, die nicht mehr konnten, aus welchen Gründen auch immer, walten lässt. Das ist Gottes Handschrift, das ist Gottes Herz. Und es ist bezeichnend, wie ich finde, dass der Autor dieser Samuel-Bücher sich neben der geschichtlichen Erzählung, also wo im Grunde nur die Geschichte erzählt wird, zu dieser verallgemeinernden, ja beinahe politischen Zusammenfassung hinreißen lässt. Da schreibt er am Ende: Seit jenem Tag gilt dies als festes Recht in Israel. David führte es ein und es wird bis heute befolgt. Milde und Barmherzigkeit, Fairness und Loyalität wurden zu Recht und Gesetz in dem Land. Finde ich stark. Und David hat das am Herzen Gottes abgeholt, dieses Verhalten. An Gottes Hand handeln wie Gott. Ich möchte zum Landeanflug ansetzen. Und ich möchte zurückkommen auf diesen Begriff, diesen Titel Entschleunigung. Entschleunigung bedeutet, mich von Kräften zu befreien, die mich und mein Leben offenkundig oder unterschwellig in die falsche Richtung beschleunigen. Für mich hat Entschleunigung tatsächlich erstmal nichts mit der Geschwindigkeit meines Lebens zu tun oder mit dem Tempo, in dem ich die Dinge meines Lebens anpacke, sondern Entschleunigung heißt für mich, ich finde heraus, wer oder was mich im Leben antreibt und wohin er, sie, es mich treiben will. Entschleunigung heißt für mich, die destruktiven, die zerstörerischen Treiber in meinem Leben zu entlarven, den Kurs des Lebens neu zu prüfen und einzustellen, nämlich den Kurs auf Gott hin und Gott zu meiner echten Kraftquelle zu machen. An Gottes Hand werde ich nämlich beschleunigt. Ich bekomme Kraft von Gott, die guten Dinge zu tun und mein Leben in die richtige Richtung zu leben. Das mag mal langsamer und mal schneller gehen. Und ich lasse mich versöhnen mit dem Rhythmus, den Gott gerade jetzt mit mir gehen kann. Und ich vergleiche mich nicht mehr mit anderen. Riesenproblem unserer Zeit. Diese ätzende und ständige Vergleicherei, weil wir die Welt in unserer Hosentasche haben. Wenn du an Gottes Hand bist, dann bist du immer richtig. Egal in welchem Tempo du dich gerade bewegst. Und egal, ob ihr gerade zusammen lauft und sprintet, und das kann mit Gott mal sein, oder ob ihr gerade stillsteht und innehaltet. Ich möchte dich sehr ermutigen, wenn dich die Bibelstellen, das Leben Davids und die Gedanken heute Morgen angesprochen haben, dann vertiefe das in der nächsten Woche. Ich habe gesagt, ich habe viele Fragen gestellt. Die Antworten musst du an Gottes Hand finden. Nutze die Zeit in Gottes Gegenwart, um die großen Fragen zu stellen und den Lebenskurs zu überprüfen. Nutze den Schutz in Gottes Gegenwart, um die Kräfte in deinem Leben zu entlarven, die dich ehrlich und bei Licht betrachtet in die falsche Richtung ziehen wollen. An Gottes Hand ist es nie zu spät und es gibt keinen falschen Zeitpunkt, um die richtigen Fragen zu stellen. Und bei Gott bist du sicher. Ich möchte schließen mit dem wohl bekanntesten Lied Davids, dem Psalm 23. Es gibt für mich kaum einen biblischen Text, der diese innige geistliche Gemeinschaft und Beziehung zwischen einem Menschen und Gott so zum Ausdruck bringt wie dieser Psalm. Hier steckt alles drin, das geistliche Trainingslager, die Ruhe bei Gott und das Erleben von Gottes schützender Hand in den Stürmen des Lebens. Und der innige Wunsch, bei Gott zu sein, ja mehr noch so zu sein wie Gott. Ein Psalm Davids. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er erquickt meine Seele. Er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Amen.